Guten Morgen allerseits. Ja, ihr seht mich bewegt, nicht ganz da. Das liegt an diesem Text. An diesem Text, wo ich mich aus zwei Gründen am liebsten gleich wieder hinsetzen würde. Da geht es doch um Juden. Was geht es mich eigentlich an? Und gleichzeitig trifft mich dieser Text so. Noch dazu, wenn es die Frage ist, du willst ein Lehrer sein, der anderen das Wort Gottes weitergibt, dann sollte ich mich eigentlich hinsetzen und jemand anders reden lassen. Wen denn? Ich habe diese Predigt heute überschrieben, Gottes Ehre suchen, dass es um seine Ehre geht. Gottes Ehre suchen, indem man das tut, was er will. Indem man das tut, was er geboten hat, nicht um sich vor ihm etwas zu verdienen, das können wir in keiner Weise, sondern als Liebesantwort auf das, was Jesus Großes für uns getan hat. Gottes Ehre suchen. Lasst uns beten. Herr Jesus, du bist so wunderbar. Du bist Mensch geworden, hast unter uns gelebt, bist ans Kreuz gegangen und bist stellvertretend für uns gestorben. Halleluja, Herr, du bist wunderbar. Ich möchte dich bitten, dass du uns dein Wort aufschließt, dass du uns zeigst, wie wir mit unserem Leben dir Ehre machen können. Denn du hast alles vorbereitet. Du hast alles getan, dass wir deine Liebe erwidern können. Du bist groß, Herr. Amen. Ich lese uns nochmal die ersten Verse dieses Textes, jetzt aber nach einer anderen Übersetzung. Du nennst dich zwar Jude und verlässt dich auf das Gesetz, du rühmst dich deines Gottes, du kennst seinen Willen und du willst aus dem Gesetz belehrt beurteilen, worauf es ankommt. Du traust dir zu, Führer zu sein für Blinde, Licht für die in der Finsternis, Erzieher der Unverständigen, Lehrer der Unmündigen, einer, für den im Gesetz Erkenntnis und Wahrheit feste Gestalt besitzen. Du nennst dich Jude. Negativ oder positiv? Das ist so positiv. Das ist nicht nur, du gibst ja den Anstrich eines Juden, sondern du bist wirklich ein Jude. Das ist absolut positiv gemeint, denn da geht es um die Privilegien, um die Vorrechte des Volkes, das Gott erwählt hat. Punkt. Was für Vorrechte hat Gott seinen Kindern im Alten Testament, den Juden, gegeben? Und was für Vorrechte gibt Gott seinen Kindern im Neuen Testament? Genauer, es geht nicht nur um Vorrechte, es geht um das, was wir von diesen Vorrechten auch an andere weitergeben. Gottes Wort, Gottes Gesetz. Das letzte Mal habe ich darüber gesprochen, dass das Gesetz Gottes, so Paulus im Römerbrief, heilig, gerecht und gut ist. Dieses heilige, gerechte und gute Wort Gottes weitergeben. Das fängt im Alten Testament bei den eigenen Kindern an. Da heißt es in Deuteronomium 6, diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Söhnen wiederholen. Du sollst von ihnen reden, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Klar, wenn ich dieses Wort Gottes auf dem Herzen habe, dann muss ich immer davon reden. Dann muss ich einfach weitergeben, was Gott offenbart hat. Es geht gar nicht anders. Aber nicht nur den eigenen Völkern, den eigenen Kindern der nahen Umgebung, sondern in Jesaja heißt es, ich, der Herr, habe dich aus Gerechtigkeit gerufen, ich fasse dich an der Hand. Ich habe dich geschaffen und dazu bestimmt, der Bund für mein Volk und das Licht für die Völker zu sein. Das ist auch eine Linie im Alten Testament, die man oft gar nicht so sieht. Licht für die Völker sein, nicht nur für Israel, nicht nur die Juden untereinander, sondern für alle Völker. Warum? Weil Gottes Wort so wunderbar ist. Und weil jeder Mensch, nicht nur Juden, Gottes Wort brauchen. Weitergeben, das ist doch was sehr, sehr Positives. Weitergeben durch Worte, belehren, weitergeben durch Leben, Licht sein. Aber da gibt es auch Probleme. Das hören wir ganz deutlich bei Jesus. Juden sind so viele Vorrechte Gottes gegeben, aber da gibt es Punkte, die stimmen nicht. Matthäus 5 spricht Jesus, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Selbstgerechtigkeit. Ich bin gut genug. Johannes der Täufer. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Gericht entrinnen könnt? Bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt. Und meint nicht, ihr könntet sagen, wir haben ja Abraham zum Vater. Umkehr. Aber nur mit Worten, nicht mit dem Herzen und schon gar nicht mit dem Leben. Eine Umkehr, die wirklich Frucht bringt. Was fehlt den Juden zur Zeit Jesu? Eine wirkliche Gerechtigkeit vor Gott. Etwas, was vor Gott zählt. Was sollen sie vorweisen? Was soll ich vorweisen? Von mir aus. Von mir selbst aus. Ulla sagt es treffend. Gar nichts. Genauso wenig wie die Kinder Gottes zur Zeit Jesu irgendetwas hätten vorweisen können von sich aus, können doch wir heute irgendetwas vorweisen. Was fehlt den Juden zur Zeit Jesu? Eine Umkehr, die wirklich Früchte zeigt. Eine wirkliche Lebensveränderung. Da werden so wunderbare Vorrechte genannt in diesem Text Römer 2. Weiter unten geht es dann ja um Beschneidung auch. Auch das ein Vorrecht, kommen wir später drauf. Fangen wir an mit, du nennst dich Jude. Du nennst dich Jude. Wisst ihr, woher der Name, die Bezeichnung Jude stammt? Juda, genau. Juda, der Stamm, die Person. Und der Name Juda bedeutet auf Hebräisch Lobpreis. Lobpreis. Ich stehe immer wieder in Versuchung, mich umtaufen lassen zu wollen. Das ist doch ein herrlicher Name, oder? Lobpreis. Gott loben und preisen. Das ganze Leben ein Lobpreis Gottes. Ich habe im Lexikon nachgeschaut. Schau, da steht, im Lobpreis erweist der Gläubige Gott Ehre und rühmt seine Taten. Gott Ehre geben und seine Taten rühmen. Eine liebe Freundin hat mir mal zum neuen Jahr gewünscht, ich wünsche dir viel Lobpreis im neuen Jahr. Ja, wunderbar. Und das drückt dieser Name Jude aus. Das ist die ureigenste Aufgabe von Gottes Volk, ihn zu preisen, ihn zu loben, ihm zu danken. Nächstes Vorrecht, du verlässt dich auf das Gesetz. Positiv oder negativ? absolut positiv. Das ist ein Fundament, auf das ich mich stützen kann, auf dem ich ruhen kann. Das gibt Sicherheit. Warum? Das kommt von Gott. Das kommt von Gott. Das ist Gottes Wort. Es geht dabei nicht um Rechtgläubigkeit. Allzu leicht kann man aus dem Wort Gottes eine reine Rechtgläubigkeit machen. Nein, es geht bei diesem Wort um den Hammer, der Felsen zerschmettert. Ihr kennt die Stelle, viele von euch kennen die. Das ist ein wirksames Gotteswort. Das ist das Gesetz Gottes. Das verändert, das prägt, das sind gute Lebensregeln. Das führt, so sagt uns das Alte Testament immer wieder, zu wahrem Leben. Du verlässt dich auf das Gesetz. So wird hier gesagt, du hast dieses Vorrecht, dass du dich aufs Gesetz stützen kannst. Wunderbar. Aber Maßstab ist nicht der Besitz des Gesetzes, sondern das Tun des Gesetzes. Was dir fehlt, das ist die Beschneidung deines Herzens. So geht unser Text dann auch weiter. Das fehlt dir. Du rühmst dich deines Gottes, geht es hier weiter. Du rühmst dich deines Gottes. Das ist auch wunderbar, oder? Wer bekommt eigentlich den Ruhm für mein Leben und in meinem Leben? Ich selbst oder Gott? Das ist ein Thema, was hier im Römerbrief uns noch mehrfach begegnen wird. Und ein letzter Punkt hier. Du kennst seinen Willen. Du kennst den Willen Gottes. Du weißt, was Gott will. Du weißt, was Gott Großes getan hat. Du weißt, was Gott heute noch Großes tut. Du weißt, was Gott vorhat. Du weißt, was für dein Leben richtig ist. Du kennst Gottes Willen. Was für ein Vorrecht. Woher? Klar. Aus der Bibel. Gott hat sich offenbart. Und wenn ich dieses Buch nehme, sind viele Seiten geworden. Gott möchte, dass wir viel von seinem Willen kennen. Und deshalb heißt es hier in Psalm 1, wohl dem Mann, der glücklichste Mensch ist der, der Freude hat an der Weisung des Herrn, über seine Weisung nachsinnt, Tag und Nacht. Das ist der glücklichste Mensch auf der Erde. Immer wieder darüber nachdenken, was Gott gefällt und was Gott Ehre macht. Darum geht es in diesem Buch von der ersten Seite bis zur letzten. Ich möchte jetzt diese Verse, die ihr hier seht, auch etwas anders lesen. Du nennst dich zwar Christ und verlässt dich auf das Wort Gottes, du rühmst dich deines Gottes, du kennst seinen Willen und du willst aus dem Worte Gottes belehrt beurteilen, worauf es ankommt. Du rühmst dich des Wortes Gottes, entehrst aber Gott durch Übertreten seines Wortes. Habt ihr den Text auch schon mal so gelesen? Ich lese ihn immer wieder so. Da geht es nicht nur um einen Juden. Mir ist dieser Text sehr nahe. Denn all diese Vorrechte, die hier für einen Juden stehen, habe ich auch heute als Kind Gottes. Es gibt Unterschiede, aber die Prinzipien sind genau das Gleiche. Wir haben die gleichen Vorrechte. Wir nennen uns Christen, wenn du dich einen Christ nennst, das ist doch absolut positiv. Im Namen Christ, in der Bezeichnung Christ, steckt Christus drin. Das ist jemand, der Jesus Christus nachfolgt. Wunderbar. Ich möchte mich auf Gottes Wort verlassen, so wie es hier steht. Natürlich möchte ich mich auf Gottes Wort verlassen. Das ist meine Basis, das ist mein Weg. Gott mehr und mehr kennenzulernen. Und ich kenne seinen Willen. kenne seinen Willen. Das heißt im Römerbrief im 12. Kapitel, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern verändert euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Das ist das, was Gott will, was gut und vollkommen ist. 1. Petrus, denn es ist der Wille Gottes, dass ihr durch eure guten Taten die Unwissenheit unverständiger Menschen zum Schweigen bringt. Wille Gottes, gute Taten. Für mich sehr eindrücklich ist 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das bedeutet, dass ihr die Unzucht meidet. Und schließlich 1. Thessalonicher 5. Dankt für alles, denn das will Gott. Es war jetzt nur eine ganz kleine Auswahl. Ich bin schon wieder beim Danken angelangt. Da war ich, glaube ich, dieses Jahr schon mal. Vor 2 Wochen. Ja, das ist der Wille Gottes in Kurzform. Ein verändertes Leben, das ihm Ehre macht und Dank an ihn. Zu viel verlangt? Überhaupt nicht. Das ist doch wunderbar. Das ist ein Lebensprogramm. Dafür ist Jesus gestorben, damit wir neu werden können. Was für Privilegien. Wenn Gott uns solche Vorrechte gibt, dann habe ich doch die Hoffnung, dass es wirklich gelingt. Ein Leben mit Jesus. Der zweite Punkt ist negativ formuliert. Gott verunehren durch Übertreten des Gesetzes. Eben waren wir bei Gott ehren durch Halten des Gesetzes, jetzt Gott verunehren. Du belehrst andere Menschen, dich selbst aber belehrst du nicht. Du predigst, du sollst nicht stehlen und stiehlst. Du sagst, du sollst die Ehe nicht brechen und brichst die Ehe. Du verabscheust die Götzenbilder, begehst aber Tempelraub. Du berühmst dich des Gesetzes, entehrst aber Gott durch Übertreten des Gesetzes. Da werden einige schwerwiegende Dinge genannt. Ehebrechen, nicht stehlen, Tempelraub, es gab ja viele Schätze in heidnischen Tempeln, aber sich dran bereichern, das ging anscheinend schon. Kommt auch in der Apostelgeschichte vor, Tempelraub. Und das steht, wie auch so oft bei Paulus, dann in seinen anderen Briefen, exemplarisch als Beispiel für das, was Menschen tun, an Negativen tun. Und auch da steht man in der Versuchung, sich zurückzulehnen. Aber spätestens, wenn es allgemein heißt, in Vers 23, du entehrst Gott durch Übertreten des Gesetzes, kann ich mich nicht mehr zurücklehnen. Jeder von uns übertritt auch Gottes Gebote. Hier geht es um den Versuch, Gott zu ehren, indem man Gottes Wort unterrichtet, weitergibt, anderen nahebringt, aber selber nicht auf sich bezieht. Man predigt, du musst dich verändern, aber man predigt es sich nicht selbst, steht hier. Man fordert von anderen etwas, was man selbst nicht tut. Das ist doch Dauerthema bei Jesus, wenn ich die Evangelien durchgehe. Und immer wieder fällt dann auch das Stichwort Heuchelei. Heuchelei. Ich wünsche euch allen, dass ihr dieses Stichwort fromme Heuchelei nie kennt, nie kennenlernt, weder in eurem eigenen Leben noch im Leben von anderen. Darum geht es ständig bei Jesus. Sich frömmer gläubiger geben, als man ist. Sich besser geben, als man ist. Und dann auch noch fromm reden und es an anderen weitergeben und ihnen Lasten auflegen. Zu einem Missionar wurde mal gesagt, deine Taten schreien so laut, dass ich deine Worte nicht verstehe. Deine Taten schreien so laut, dass ich deine Worte nicht verstehe. Das wirkt krass, ich weiß. Manchmal denke ich aber, bei uns könnte das vielleicht in kleinerem sein. Da scheint ein ganz großer Gegensatz zu sein zwischen Glauben und Leben, zwischen Praxis und Erkenntnis, zwischen anderen predigen und selbst nicht halten. Stichwort lieblose Rechtgläubigkeit. Was hilft es denn, wenn ich die rechte Lehre habe? Ausgefeilt bis ins Letzte und rede und rede und ringe um das Wort Gottes, was ja an sich gut ist, sehr gut ist, aber es fehlt die Liebe. Es fehlt die Liebe. Eine Folge von dem, was hier steht, ist, dass so mancher Mensch Negatives in Kirche oder Gemeinde erlebt hat. Probleme mit Gottes Bodenpersonal, nennt man das dann manchmal. Und dann aber nicht nur von Gemeinde nichts mehr wissen will, sondern auch von Jesus nichts mehr wissen will. Weil Christen, ich gehe jetzt mal weg von den Juden, frömmer getan haben und unecht waren und lieblos waren, aber die ganze Zeit Bibel im Mund gehabt haben. Das ist schlimm. Darum geht's hier. Gott Unehre machen, was für ein harter Ausdruck. Aber das muss doch nicht sein, oder? Das muss doch nicht sein. Als veränderte Menschen und begnadigte Sünder, in deren Herz, Römer 5, Vers 1, die Liebe Gottes ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, da kann es doch anders sein. Das ist doch. Dieser Text ist doch nicht Gericht, sondern dieser Text ist Evangelium. Das muss nicht so sein. Gott spricht, ich gebe euch alle Vorrechte und alle Chancen und ich werde wirken. Aus Vorrechten wächst Verantwortung. Was mache ich daraus, wenn Gott mich sein Kind nennt, wenn Gott einen Bund mit mir schließt? Wenn Gott sich in meinem Leben zeigt und mächtig erweist, was mache ich daraus, wenn Gott mich reinigt und mir vergibt? Und so weiter und so fort. Vorrecht und Verantwortung. Vers 24. Denn in der Schrift steht, euretwegen wird unter den Heiden der Name Gottes gelästert. Das ist ein sehr, sehr harter Satz. Ein Zitat aus Jesaja 52. Da wird noch etwas getoppt, das Ganze. Ständig, jeden Tag wird mein Name gelästert. Dadurch, dass sein Volk nicht mit ihm lebt. Da ist man als bekannt, das ist das Volk Gottes. Aber das Leben stimmt nicht. Das sind die Christen, da müsste doch Liebe sein, aber ich erfahre sie nicht und so weiter. Wie soll es bei Christen sein und wie kann es bei Christen sein? Jesus spricht in Matthäus 5, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure Worte hören, damit sie eure guten Werke sehen, und euren Vater im Himmel preisen. Ein verändertes Leben als Kind Gottes, das macht Gott Ehre. Was für eine Chance. Ein Leben, das weiterhin in der Sünde gelebt wird, ohne sich von Jesus verändern zu lassen und die Chancen zu nutzen, die er gibt, das macht Gott Unehre. Einer meiner Lehrer hat über den verlorenen Sohn, Gleichnis vom verlorenen Sohn, mal Folgendes gesagt. Als der Sohn zum Vater zurückkommt, was bekommt er da alles? Neue Kleider und wird gewaschen und noch ein Ring und alles drum und dran. Und dann hat er dazu gesetzt, ich habe aber nie gelesen, dass der zu den Schweinen zurückgeht. Vorher war er bei den Schweinen, da hat er mit den Schweinen um den Napf gekämpft. Da hat er nicht gut gerochen, Schweine riechen nicht besonders gut. Wie kann ich denn, wenn Gott mich, um im Bild zu bleiben, von den Schweinen geholt hat? Paulus schreibt, wir sind versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Wir sind versetzt in ein neues Reich. Wie kann ich denn weiterhin zu den Schweinen wollen? Das geht doch nicht. Das ist diese Brisanz dieses Textes. Ich möchte Gott Ehre machen, weil er für mich gestorben ist, weil er alles getan hat und weil er heute noch alles tut. Wenn ich ohne Jesus lebe und seine Gebote nicht umsetze in meinem Leben, dann ist Gott gegen mich. Das will er nicht. Das möchte er verändern. Das möchte er nicht so lassen. Ein Christ, der bei den Schweinen bleiben will. Was würde Paulus dazu sagen? Römerbrief. Das sei ferne. Begegnet uns, ich glaube, in der nächsten Predigt schon, im dritten Kapitel, zum ersten Mal, ja. Das sei ferne, auf gar keinen Fall, das kann nicht sein. Warum? Das will Gott nicht. Das will Gott absolut nicht. Gott macht Glauben lebendig. Gott ändert Leben. Ein dritter Punkt, Gottes Lob durch einen Menschen mit beschnittenem Herzen. Die Beschneidung ist nützlich, wenn du das Gesetz befolgst. Übertrittst du jedoch das Gesetz, so bist du trotz deiner Beschneidung zum Unbeschnittenen geworden. Absoluter Hammer für Juden, die beschnitten sind, damit ist das ist das Bundeszeichen. Und jetzt heißt es da, deine Beschneidung ist weg, wenn du nicht das tust, was das Gesetz sagt. Absoluter Affront. Damit wird deutlich, wie ernst es ist, um was es hier geht. Wenn aber der Unbeschnittene die Forderung des Gesetzes beachtet, hatten wir in der letzten Predigt ins Herz geschrieben, die Taten des Gesetzes. Wenn aber der Unbeschnittene die Forderung des Gesetzes beachtet, wird dann nicht sein Unbeschnittensein als Beschneidung angerechnet werden. Der leiblich Unbeschnittene, der das Gesetz erfüllt, wird dich richten, weil du trotz Buchstabe, geschriebenes Wort, und Beschneidung, Bundeszeichen, ein Übertreter des Gesetzes bist. Beschneidung, positiv oder negativ? Absolut positiv. Absolut positiv. Das ist so wunderbar, dass Gott, und das sind wir ziemlich am Anfang der Bibel, in Genesis Kapitel 17, einen Bund mit Abraham schließt und diesen Bund besiegelt durch ein Bundeszeichen, das am Körper getragen wird. Wunderbar. Genesis 17, Vers 7, ich schließe meinen Bund zwischen mir und dir samt deinen Nachkommen, Generation um Generation, einen ewigen Bund. Und zwar, dir und deinen Nachkommen werde ich Gott sein. Jetzt brauche ich nicht mehr fragen, ob positiv oder negativ. Schöner geht's nicht. Das ist ein Bund der Gnade. Ein Bund der Gnade. Warum sage ich das? wegen dem ersten Wörtchen hier im Satz. Ich schließe meinen Bund. Das geht von Gott aus. Nicht der Abraham würde irgendetwas tun, würde sich würdig erweisen, sei so gläubig oder was immer auch. Nein, Gott trifft die Entscheidung, ich lege mich auf dich fest, auf dich und deine Nachkommen. Das ist Gnade. Da braucht man nicht drüber nachdenken, ob der Abraham so besonders gewesen wäre oder was. Kein Mensch ist so besonders, dass Gott irgendwie einen Bund mit ihm schließen wollte. Nein, das hat Gott so entschieden. In seiner Liebe, aber auch in seiner Heiligkeit. Ich werde dein Gott sein. Ich werde dir Gott sein. Das geht rein von Gott aus. Keine Bedingungen, reine Gnade. Gottes Gnade ist nicht etwas, was im Neuen Testament beginnt. Gottes Gnade beginnt spätestens in Genesis 17. Aber eigentlich müssen wir noch ein bisschen weiter nach vorne gehen. Gottes Gnade beginnt auf der ersten Seite der Bibel. Und hört glücklicherweise bis zur letzten Seite der Bibel nicht auf und hört niemals auf. Wenn es ein wunderschönes Thema gibt, dann ist es Gottes Gnade, das sich durch sein Wort zieht, von der ersten bis zur letzten Seite, was aber in der Ewigkeit beginnt und in der Ewigkeit münden wird. Amen. Aber, ich bin noch nicht fertig. Aus Gottes Gnade, hier aus diesem Bund, folgt etwas. Im AT wie im NT. Und zwar, das zu tun, was Gott gefällt. Das zu tun, was Gott gefällt. Wir sind ja beim Punkt, Gott Ehre machen oder Gott nicht Ehre machen. Ich könnte euch jetzt viele Stellen aus dem Alten Testament vorlesen, dazu mache ich nicht. Sondern ich lese uns aus dem Neuen Testament, aus dem 1. Korintherbrief. Da heißt es, 1. Korinther 7, Vers 19, es kommt nicht darauf an, beschnitten oder unbeschnitten zu sein, das ist nichts Entscheidendes, sondern darauf, die Gebote Gottes zu halten. Das schreibt jetzt nicht der Mose, das schreibt Paulus. Darauf kommt es an. Das ist das Entscheidende. Galater 5, Vers 6. Denn in Christus Jesus kommt es nicht darauf an, beschnitten oder unbeschnitten zu sein, sondern darauf, den Glauben zu haben, der in der Liebe wirksam ist. Darauf kommt es an. Jude ist nicht, wer es nach außen hin ist, und Beschneidung ist nicht, was sichtbar am Fleisch geschieht, sondern Jude ist, wer es im Verborgenen ist, und Beschneidung ist, was am Herzen durch den Geist, nicht durch den Buchstaben geschieht. Der Ruhm eines solchen Juden kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Möchtest du ein solcher Jude sein? Unbedingt. Das wäre das doch jemand, am Herzen beschnitten, der das tut, was Gott gefällt, da passt der Name Jude, Juda, Lobpreis Gottes, so wunderbar. Da sind wir bei einem riesigen Vorrecht heute, Beschneidung des Herzens. Es war unsere Jahreslosung, vor 2 Wochen ging es darum, aus Buch Hesekiel, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Und dann geht es weiter. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Handeln Gottes. Der eine Punkt. Wie sieht es mit uns aus? In Jeremia 4, Vers 4 kommt eine sehr eigenartige Aufforderung. Jeremia 4, 4. Beschneidet euch für den Herrn. Klar, machen Juden. Aber dann, und entfernt die Vorhaut eures Herzens. Das ist ein Bild. Klar, wie soll ich denn mein Herz selber beschneiden? Das hat irgendwie doch mit Wegschneiden zu tun, Beschneidung. Da kommt was weg. Wie soll ich mein Herz beschneiden? In Deuteronomium heißt es, ihr sollt die Vorhaut eures Herzens beschneiden und nicht länger halsstarrig sein. Nicht länger halsstarrig sein. Wenn ich diese Geschichte des Volkes Gottes durch das Alte Testament durchgehe, immer wieder halsstarrig, immer wieder ungehorsam, immer wieder eigene Wege, immer wieder das tun, was Gott nicht gefällt, immer wieder sich Götzen machen und so weiter und so fort. Halsstarrig. Mit was sind wir heute eingestiegen? Eine Umkehr, die Früchte bringt. Aufgabe für dieses Jahr, nicht nur sich an der Jahreslosung zu freuen, dieses neue Herz und dieser neue Geist, sondern beschneiden wir doch die Vorhaut unseres Herzens. Der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden. Dann wirst du den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele lieben können, damit du Leben hast. Lasst uns beten. Herr Jesus, das ist so wunderbar. Du sagst zu, du wirst unser Herz beschneiden. Du gibst uns ein neues Herz und einen neuen Geist, dass wir dein Wort halten können, dass wir das tun können durch deinen Heiligen Geist in uns, was dir gefällt. Wie oft tue ich das, was dir nicht gefällt und aber auch mir nicht gefällt? Ich will es nicht und bin zu schwach. Aber du bist nicht zu schwach. Du hast uns so viele Vorrechte gegeben. Du hast so viel vorbereitet, alle Grundlagen dafür geschaffen. Und du sagst uns zu, du beschneidest unser Herz. Herr, ich möchte mit dir leben. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte von dir verändert werden. Und ich möchte dir Ehre machen. Danke, dass du mein Gott bist, dass du unser Gott bist und dass du zum Ziel kommst. Amen.